Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit einem Theater-Highlight aus München. Zumindest gab es große Erwartungen an diese Uraufführung von Munich Machine, eine Hymne und gleichzeitig eine Abrechnung des Dramatikers Albert Ostermayer mit seiner Heimatstadt.
München ist praktisch wie eine Landkarte unter meiner Haut mit allen Erfahrungen und Tätowierungen dieser Stadt. Und für mich war die entscheidende Frage, was ist der Stachel, was ist nicht erzählt? Und da war für mich dann ausschlaggebend, dass München eigentlich immer eine Stadt der Utopie war, der utopischen Versuche, der ganz radikalen Erfindung der Welt, der dann aber irgendwann in dem Wohlstand, in der Gesetztheit und in dieser tödlichen Gemütlichkeit verschwunden ist.
Soweit Albert Ostermayer. Michael Thalheimer kehrt an die Berliner Schaubühne zurück mit Salome nach einem Text von Oscar Wilde. Und wir werden gleich über die Olympischen Winterspiele und den Designaspekt sprechen. Heute Abend sind sie feierlich in Mailand eröffnet worden. Unter anderem mit, Sie hören das schon, Mariah Carey, die einen italienischen Evergreen interpretierte. Olympische Spiele sind natürlich zuallererst sportliche Großereignisse, aber sie haben eben auch immer so einen gewissen Look, was sich nicht nur an solchen Öffnungsfeiern, sondern eben auch an Logos, an Trikots, Mode bis hin zu Sportgeräten ablesen lässt. Die Spiele 1968 etwa gingen designtechnisch in die Geschichte ein, ebenso wie das von Otel Eicher für die Olympischen Spiele in München 1972 entworfene Corporate Design. Bei der Triennale Milano ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, in der die kulturelle, ästhetische und politische Dimension des Wintersports unter die Lupe genommen wird, mitkuratiert vom Designer Konstantin Grzycz. Guten Abend, Herr Grzycz.
Ja, guten Abend.
Sie haben vor unserer Aufzeichnung ein bisschen in diese Eröffnungsshow geschaut, der Olympischen Winterspiele. Wie hat die Ihnen gefallen?
Ja, sie hat mir eigentlich gut gefallen. Also das sind ja Inszenierungen oder Shows, die man ganz selten sieht und wahrscheinlich in dem Format nur anlässlich der Olympischen Spiele. Und diese hier findet im San Siro-Stadion, das ist das große, wunderbare Fußballstadion in Mailand statt. Und ja, ich mochte den Ausschnitt, den ich gesehen habe, schon. Das Bühnenbild, also diese Schnecke, auf der im Grunde die Protagonisten dann sich bewegen, fand ich schon richtig gut gemacht. Und von Italien kann man natürlich all das erwarten. Gute Gestaltung, Mode, Lifestyle.
Auch Pathos.
Auch Pathos natürlich und natürlich Kultur, die sie wirklich haben und auf die dort auch erzählt wurde. Also in so einer Bühnenshow, aber in riesigem Format. Und ich fand, das ist schon, also begeistert mich schon als, also aus Sicht des Designers, wie man sowas konzipiert, umsetzt und wie das wirklich funktioniert. Also durch die Kamera, aber wahrscheinlich auch für die Menschen im Stadion. Das ist schon sehr hohe Kunst.
Sie scheinen ja sowieso, Herr Grzycz, eine Schwäche haben für solche sportlichen Großveranstaltungen. Sie haben ja auch schon mal eine Ausstellung über Olympische Spiele kuratiert. Was fasziniert Sie an diesem Thema so?
Naja, mich fasziniert die Verbindung zwischen Design und Sport. Und das geht sogar zurück bis in meine Kindheit. Ich habe als Kind Kataloge von Sportartikelherstellern studiert.
Das klingt jetzt so, als ob Sie sich ein bisschen schämen würden dafür. Nein.
Ja, nee, ich schäme mich eigentlich nicht, weil ich weiß, dass ich genau in diesen Jahren, ich glaube, meine Eltern haben sich total gewundert, was ich denn da mache. Und ich möchte doch eher ein Buch lesen, aber ich habe diese Kataloge wirklich inhaliert. Und im Grunde würde ich heute sagen, dass mich die Dinge, die dort zu sehen waren, die ich mir angeschaut habe, das war so mein erster Designlehrer. Also Sport ist so eine Paradedisziplin für Design, weil hier ja Funktion und Form und natürlich auch Schönheit zusammenkommen und die Funktion natürlich im Sinne von Performance, also Geschwindigkeit, aber auch Sicherheit zum Beispiel oder auch im Sinne von Komfort. Und das wird umgesetzt mit den neuesten Materialien, neuen Technologien, manchmal auch Innovationen, die dazu führen, dass man solche Dinge dann überhaupt erst umsetzen kann. Und Sport Geräte sind immer so einfach wie möglich. Es geht ja um Effizienz. Und ich habe sehr viel aus dem Betrachten der Sportwelt gelernt und auf meine Arbeit versucht zu übertragen, zumindest.
Kann es sein, dass das beim Wintersport vielleicht auch kulminiert? Also es sind einfach immer sehr viele Geräte im Spiel, der Rodelschlitten, die Skier, die präparierten Pisten. Da steckt ja überall Technik und damit auch überall Gestaltung drin.
Ja, und ich würde sogar erstmal beim Mensch anfangen und dass der Mensch überhaupt in der Natur mit Eis und Schnee und Gebirge und Kälte und Wind überhaupt sein kann und zumal Sport treiben kann. Dazu gehört schon mal die Kleidung. Also das ist so das allererste, ne? So fangen wir übrigens auch in der Ausstellung an. Also die ersten Bilder sind solche, wo wir unterschiedliche, wir nennen es Skins, also das englische Wort für Häute, zeigen von der Skiabfahrtsläuferin Federica Brignone über Kobayashi, den japanischen Skispringer, zum schwedischen Eishockeytorwart. Und es gibt hier auch Katharina Witz Kostüm für Eiskunstlauf. Und alles sind also heute, um diesen Sport zu praktizieren, unter den Bedingungen, die es hat.
Inzwischen sind ja Mensch und Maschine kaum noch zu trennen voneinander. Also man sieht es ja auch vor allem bei den Paralympics. Vielleicht ist da ja sogar die größte Innovation drin in diesen Orthesen und in den Prothesen und den ganzen Hilfsmitteln, die Menschen mit Beeinträchtigung benutzen können, um Leistungssport zu treiben.
Ja, das ist genau richtig. Und Innovation auch oder Technologie, die in den letzten Dekaden möglich geworden ist durch digitale Technologien. Und das fängt eben bei den Paraathletinnen an und sickert aber sehr schnell auch durch inzwischen auf alles, was wir irgendwann vielleicht jetzt schon oder in den nächsten Jahren auch für uns im Breitensport oder Amateure, leidenschaftliche Wintersportler kaufen können. Aber die Parathleten sind wirklich das Vorbild für neue Entwicklungen. Und das Schöne eigentlich ist, dass so diese fast Cyborg-artigen Dinge so cool empfunden werden. Und die möchte man auch haben oder so möchte man auch aussehen.
Sie haben es gerade schon erwähnt, dass manches dann auch in den Amateursport überschwappt. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, was Menschen bereit sind, an Geld dann für ihre Ausstattung auszugeben, so eben um das innovativste und schickste Material und die Kleidung zu besitzen. Warum funktioniert das eigentlich so gut beim Sport? Also wenn man jetzt an Möbel und Architektur denkt, da sind Menschen jetzt nicht unbedingt bereit, so viel Geld auszugeben.
Nee, da sprechen Sie so einen ganz wunden Punkt eigentlich an für mich, weil ich arbeite ja in dieser anderen Welt, nämlich der Möbel zum Beispiel, und bin oft genug frustriert, wie zum einen konservativ der Geschmack ist oder die Bereitschaft, Neues anzunehmen, sich für Neues zu begeistern und der Preis immer eigentlich auch in Frage gestellt wird, eine große Rolle spielt. Also wenn ein Stuhl 300 € kostet, dann ist das schon wahnsinnig teuer. Und warum? Aber im Sport wird für all diese Dinge sehr bereitwillig viel mehr Geld ausgegeben. Also gute Turnschuhe, 300 € ist okay. Aber spannender noch ist, welche Freiheiten die Sportartikelindustrie bekommen hat. Dinge, also Sport, das Design von Sportartikeln ist in gewisser Weise immer extrem. Also ich habe eben über Performance und Sicherheit und solche Dinge, die Funktionsaspekte gesprochen, aber auch die Gestaltung, wie diese Dinge aussehen und Materialien, Formen, Farben, auch das Modische in diesen Dingen ist extrem stark und wird total angenommen. Und das ist so eine Freiheit oder so eine kreative Freiheit, die ich schon sehr bewundere oder sogar fast neide.
Herr Kretschitsch, jetzt erwischen wir Sie selbst ja auch gerade in Tirol beim Skifahren. Legen Sie bei Ihrer eigenen Ausstattung auch Wert auf gutes Design?
Ja.
Studieren Sie noch die Kataloge jedes
Ich
Jahr?
nicht mehr, ich habe nicht mehr so viel Zeit leider, aber ich halte mir so einen gewissen Wissensstand darüber, was neu ist, was gut ist. Und ja, natürlich achte ich bei meiner eigenen Ausrüstung, zum Beispiel der meiner Kinder, auch darauf, dass die Dinge gut gestaltet sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur, wie die aussehen, sondern vor allem ja auch Sicherheit und Komfort. Beides sind so Aspekte, die, also wenn wir über Wintersport, Geräte und Breitensport sprechen, dann sind das die zentralen Faktoren. Denn die Ski, die wir fahren, auch wenn man ein guter Skifahrer ist, sind sehr komfortable Ski im Vergleich zum Beispiel zu den Profis, die jetzt in den Olympischen Spielen oder im Weltcup fahren. Und Design ist ja immer bei solchen Dingen in Verbindung mit einer gewissen Ingenieursleistung und Entwicklungsleistung verbunden, entwickelt da unglaublich gute Dinge. Also wenn man heutzutage auf eine Skipiste geht, fahren alle Menschen eigentlich ziemlich gut Ski. Und das liegt vor allem auch an den Geräten, also an den Skiern und den Schuhen und den Bindungen. Und das hat sich schon wahnsinnig entwickelt in den letzten 20, 30 Jahren.
Der Industriedesigner Konstantin Kritschitsch über das Design bei den Olympischen Winterspielen, die gerade eröffnet worden sind. Die Ausstellung Whiteout, die er kuratiert hat, ist in Mailand bei der Triennale zu sehen, und zwar noch bis zum 15. März. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank. Danke.
Hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Fast jeder hat sofort ein Bild vor Augen, wenn der Name Salome fällt, jener verführerischen Frau, die den Kopf von Johannes dem Täufer verlangt. Die antike und biblische Geschichte fand Eingang in alle möglichen Kunstsparten, nur auf der Theaterbühne begegnet man ihr selten. Dabei gibt es einen Einakter von Oscar Wilde, und es gab auch mal eine legendäre Bearbeitung, nämlich von Einar Schläf 1997 in Düsseldorf, und die fließt in Teilen auch in eine Neuinszenierung ein, mit der Regisseur Michael Thalhammer nach 9 Jahren zurück an die Berliner Schaubühne kehrt. Heute Abend war Premiere, und unser Kritiker André Mumot, der ist jetzt im Studio. Hallo André.
Hallo.
Was ist denn das Besondere an diesem Salome-Stück von Einar Schläf?
Naja, er hat sich schon an dem Oscar Wilde stark orientiert. Das ist ein Text, der relativ blumig ist und auch mit direkten Bibelzitaten ganz stark arbeitet. Einar Schläf hat einen sehr viel moderneren, sehr viel düsteren, krasseren Text daraus gemacht, der mit so einer rauen, derben Direktheit arbeitet. Und er ist auch sehr, sehr, sehr düster, sehr bedeutungsschwanger und auch dunkel in der Bedeutung. Ich persönlich würde sagen, er ist in der Hinsicht auch nicht so richtig gut gealtert, weil man manchmal gar nicht so richtig versteht, was da jetzt eigentlich alles zum Ausdruck gebracht werden soll. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr düstere Welt, die da auch schon im Text aufgebaut wird.
Und das hat irgendwie Thalhammer animiert, das Stück sich nochmal vorzuknöpfen. Er ist ja ein Regisseur, der dramatische Stoffe eher so als Ausgangsmaterial nimmt und manchmal auch nicht mehr so viel übrig lässt davon. Was bleibt denn diesmal noch übrig?
Also in der Tat kürzt er ja große Theaterdramen auf das Skelett, auf eine sehr schmale Form zusammen. Dafür ist er berühmt. In dem Fall geht es aber um einen sowieso schon relativ kurzen Einakter. Es ist also nochmal mit zusätzlich Texten aus dem Oscar-Wilde-Stück sogar unterstützt worden. Also das Kürzen ist jetzt hier gar nicht so stark vonnöten, aber er arbeitet, wie er eben immer gearbeitet hat, indem er zum Beispiel seine Figuren auf der Bühne auf so eine besondere Weise präsentiert. Es gibt einen Laufsteg und die Darstellerinnen und Darsteller kommen auf uns zu. Das kennen wir aus zahlreichen Thalhammer-Inszenierungen, und charakterisiert werden die Figuren erstmal eigentlich ausschließlich über ihre Körperlichkeit, über die Art und Weise, wie sie sich bewegen. Sie dürfen so Ticks und besondere Bewegungsabläufe zeigen, und das ist besonders eindrücklich, wenn die Salome am Anfang auftritt, Alina Stiegler, eine junge Schauspielerin, die erstmal sich ganz wenig bewegt, und dann fangen so langsam die Arme an zu zucken, und dann fängt sie auch schon an, um sich zu schlagen und peitscht so mit ihren langen Zöpfen auf den Boden, ohne ein Wort zu sagen, zu so einem Basshintergrund, einem musikalischen Hintergrund. Und wir verstehen sofort, dass es eine junge Frau, die aufbegehrt, die um sich schlagen will, die in dieser Welt nicht klarkommt, in der sie da zu Hause ist. Und es passiert auch zum Beispiel, wenn der Herodes auftaucht von Tillmann Strauß, der darf da so ganz affektiert auf die Bühne kommen und sich dabei die ganze Zeit einen runterholen. Also da wird sofort klar gemacht, die Figur ist gesetzt durch die Körperlichkeit, und das ist ganz typisch für die Art, wie Michael Thalhammer inszeniert.
Und was ist das für eine Welt, in der das alles stattfindet?
Naja, das ist ein großer, beeindruckender Bühnenraum von Nele Balkhausen entworfen. Da sind so gebosselte Metallwände und es gibt eine große Plattform, auf der ein Großteil der Handlung aufgeführt wird. Und um diese Plattform herum geht so ein Abgrund in die Tiefe, so ein gefliester Kerker wird da deutlich. Das ist eben das Gefängnis von Johannes dem Täufer, der dann im Verlauf der Inszenierung auch in den Bühnenboden hochgezogen wird aus diesem Keller. Da muss der arme Christoph Gavenda, so heißt der Schauspieler, ziemlich lange hängen und sprechen. Also das ist auch für ihn eine relativ anstrengende Angelegenheit.
Kommen wir vielleicht nochmal auf die Figuren zurück. Und zwar am besten vielleicht mit dem folgenden Ausschnitt.
Tanz für mich, Salome, und was immer du von mir begehrst, will ich dir geben.
Dir geht mir alles.
Tanze nicht, meine Tochter.
Was immer du von mir begehrst.
Schwör dir das.
Ich schwöre es, Salome.
Tanze nicht, meine Tochter.
Bei was schwört ihr?
Bei meinem Leben, bei meiner Krone, bei meinen Göttern. Alles, was du von mir begehrst, werde ich dir geben, Salome, wenn du nur für mich tanzt.
Ja, also da hört man genau die Figurenkonstellation, die im Mittelpunkt steht. Das sind nämlich Herodes, also König Herodes, gespielt von Tillmann Strauß, seine Frau Herodias, Jule Böwe und deren Tochter eben Salome. Salome soll tanzen. So viel sei schon mal gesagt, sie tanzt nicht. Auch das ist sozusagen nur pantomimisch angedeutet mit minimalen Bewegungen. Dazu wird aber sehr schön auf so einer chinesischen Röhrenspießlaute, ich hoffe, dass ich das Instrument richtig erkannt habe.
Ich habe keinerlei Vorstellung, was
gespielt.
Das ist.
Ein tolles asiatisches Instrument, was live auf der Bühne gespielt wird von Yue Bosun, der Musikerin, an diesem Abend. Das heißt, auch das ist völlig abstrahiert. Und da kommen wir schon auf so einen Punkt, dass eigentlich eben diese Geschichte so dunkel und düster und dräuend und eigentlich auch erotisch, wie sie ist, heute Abend weiß ich es nicht besonders, sehr ins Abstrakte geführt wird, sehr ins Unklare und auch nicht so, dass wir an den Figuren unbedingt sehr stark Anteil nehmen können, insbesondere an der Salome. Auch wenn Alina Stiegler das mit so einer gewissen Göhrenhaftigkeit, möchte ich mal sagen, spielt. Sie streckt sehr auf die Zunge raus und hat auch eine zurückgenommene Energie, die unter der Oberfläche brodelt. Aber sie sitzt auch in so einem Inszenierungskonzept, einer ganz bestimmten Art und Weise, wie sie das spielen muss, wie sie das in so eine gewisse Expressivität bringen muss. Und das hat mir nicht immer wirklich gut gefallen, weil es eben ein Korsett ist. Viel besser machen das Jule Böwe und Tillmann Strauß, weil die sich über alle Korsetts hinwegsetzen. Man hat es eben so ein bisschen gehört. Aber das wirklich Erstaunliche ist, dass dieser Abend erstmal so unglaublich düster und pathetisch daherkommt. Schon so, dass es kippt und dass immer mal im Publikum ein bisschen gelacht wurde, weil es unfreiwillig komisch wurde, weil es irgendwie völlig übertrieben war. Und dann kommen diese beiden und ziehen das eigentlich wirklich in das Komische hinein. Vor allen Dingen Tillmann Strauß als König Herodes. Ich glaube nicht, dass man eigentlich aus diesem Abend rausgehen sollte und sagen sollte, der war toll. Über den haben wir uns wirklich wahnsinnig amüsiert, weil das ja wirklich eine furchtbare Figur ist, der auch so inzestuöses Verlangen zu seiner Stieftochter da hat. Aber der hat da wirklich eine Nummer auf die Bühne gebracht heute Abend. Die war schon atemberaubend in der Komik, in der Aggressivität, wie er diesen fast schon infantilen Herrscher, der vielleicht auch so ein bisschen an Donald Trump erinnern könnte, wirklich auf die Spitze treibt als komödiantische Karikatur. Das war zumindest ganz beeindruckend.
Zumindest. Was nimmt man denn überhaupt aus dem Abend mit?
Also ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, was man hier mitnimmt, ist, dass der Regisseur wirklich darauf vertraut, dass diese expressive Theatralik, diese Präsenz der Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne in dieser zugespitzten, karikaturenhaften, körperlichen Form des extremen Spiels, dass das eigentlich schon reicht, dass das aufregendes Theater sein kann. Und das war es auch sehr lange. Und das hat er in einigen herausragenden Inszenierungen auch immer bewiesen, dass das wirklich spannend sein kann, solchen Schauspielerinnen und Schauspielern zuzuschauen. Heute Abend hatte ich aber das Gefühl, ich verstehe nicht, was ihr mir da eigentlich erzählen wollt. Geht es da um irgendwie den politischen Aufstand? Geht es vielleicht doch um die Begierde und das sich hinwegsetzen über die Grenzen, die die Mächtigen einem auferlegen? Aber wie gesagt, das ist dann doch so unsinnlich und es ist dann so reines Theatervorführen von großen Gesten. So lustig das dann auch mal mehr, mal weniger freiwillig manchmal ist, hat es eigentlich überhaupt keinen Schauder bei mir ausgelöst und auch wirklich dann am Ende keine innere Spannung.
Unser Kritiker André Mumot über einen jenseits der Oper selten auf der Bühne gespielten Stoff, nämlich der Salome nach einem Text von Oscar Wilde bzw. Einar Schläf, inszeniert von Michael Thalheimer an der Berliner Schaubühne. Nächste Vorstellung, die ist dann morgen Samstag. Die Weimarer Republik war bekanntlich eine kurze Zeit des Aufbruchs, der freien Entfaltung und des künstlerischen Neubeginns, dem die Nationalsozialisten ein jähes Ende bereiteten. Das kulturelle Leben fiel dann unter die Kontrolle einer neu gegründeten Kulturbehörde. Ja, mit welchem Auftrag schritt diese zum Werk und welche Funktion hatte Kultur überhaupt fortan? Dieser Frage sind 10 prominente Hamburger Kultureinrichtungen nachgegangen und haben für eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe ihre Archive geöffnet. Philipp Schnee hat sie für Fazit gesehen.
Kultur als staatliche Aufgabe zu begreifen, in Hamburg ist das eine Erfindung der NS-Zeit. 1934 wurde hier die Kulturbehörde erst geschaffen. Die Historikerin Gisela Ewe hat für diese Ausstellung im Hamburger Rathaus die Geschichte der NS-Kulturpolitik erforscht.
Das, was die Nationalsozialisten vorhatten, war, den Kulturbereich wirklich zu kontrollieren und auch zu zentralisieren, was ihnen nicht gelungen ist. Also Kulturpolitik in der NS-Zeit sollte ja nicht nur Kultur fördern, sollte ja auch die NS-Ideologie verbreiten in der Bevölkerung und Menschen an das Regime binden und eine Anschlussfähigkeit herstellen.
Wie diese neue Behörde wirken sollte, war schnell klar. Eine Zeitungsschlagzeile in der Ausstellung ist eindeutig. Zitat: Hamburgs neue Kulturbehörde. Förderung der Volkstumsarbeit.
Was stark verstärkt wurde von den Nationalsozialisten, war der Bereich Vorgeschichte. Der war vorher zwar auch schon in einigen Museen verankert, aber wurde gerade wissenschaftlich nicht so ganz ernst genommen. Und die Nationalsozialisten haben dann sowohl eine Professur eingerichtet an der Hamburger Universität, als auch geplant, ein eigenes Museum für Vorgeschichte aufzubauen.
Das Ziel, die nationalsozialistische Rassenideologie durch Geschichten über die angeblichen Ahnen zu unterfüttern. Was weniger klar war, welche Kunst nationalsozialistisch sein sollte. Völkisch, nordisch, modern, fragt eine Tafel in der Ausstellung. Einige führende Hamburger Kulturpolitiker versuchten, Künstler, die heute der klassischen Moderne zugerechnet werden, wie etwa Emil Nolde, als nordische Moderne in den Kunstmuseen zu halten.
Also ein Ergebnis unseres Projektes ist wahrscheinlich, dass man zumindest in Bezug auf Hamburg nicht genau sagen kann, was nationalsozialistische Kulturpolitik ist. Worin Klarheit bestand, wer ausgeschlossen wollte, das war eigentlich gleich klar, nämlich alle Jüdinnen und Juden, Sintize und Romnia, politische Gegnerinnen.
Schlagzeile in der Ausstellung, 22. März 1933, Hamburger Abendblatt, nur wenige Wochen nach der Machtübernahme. Zitat: Die Reinigung des deutschen Schauspielhauses. Alle Juden entlassen. Zitat Ende. Die Selbstgleichschaltung. In Hamburg ging sie mitunter schnell. Überrascht wurde Kuratorin und Historikerin Gisela Ewe aber von einer anderen Erkenntnis.
Die großen spektakulären Themen, die waren uns schon bekannt. Sowas wie das Thema Bücherverbrennung oder auch das Thema der sogenannten entarteten Kunst. Was für mich besonders spannend waren eher die subtileren Themen, dass eben über 33 hinweg so viel gleich geblieben ist und dass die Nationalsozialisten so viel übernehmen konnten. Und auch, dass es statistisch betrachtet so wenig personelle Wechsel gab im Kulturbereich. Wie gesagt, Führungspersonal wurde getauscht, jüdische Mitarbeiter entlassen, aber das Gros der Leute blieb eigentlich im Amt. Und das, also diese Kontinuität über 33 hinweg, das ist für mich eigentlich überraschend gewesen.
Und auch inhaltlich Kontinuität. Die Dauerausstellungen der Museen blieben weitgehend unverändert, die Spielpläne der Theater zum großen Teil gleich.
Was natürlich auch den Beteiligten das Gefühl gegeben hat, es ändert sich gar nicht so viel. Weshalb ich gerade diesen Punkt so wichtig finde, dass die kleinen Änderungen, die subtilen Änderungen vielleicht entscheidend sind und dass man die gar nicht übergehen darf und dass man sich gar nicht hätte einreden dürfen, es passiert doch gar nicht so viel. Eigentlich machen wir doch das Gleiche wie vorher, sondern diese kleinen Stellschrauben, an denen was geändert wurde, das sind eigentlich die, die entscheidend waren und die auch ihren Beitrag dazu geleistet haben, die Diktatur zu etablieren.
Ein Beispiel. Im Altonaer Museum wurde das Interieur einer Synagoge ausgestellt. Im Museum für Völkerkunde auch jüdische Kulturgüter. Diese wenigen Exponate waren die einzigen, die recht schnell nach 1933 aus den Dauerausstellungen dieser beiden Museen entfernt wurden.
Aber dass dieser kleine Teil entfernt wurde, ist eigentlich das Entscheidende.
Kultur wurde in Hamburg der NS-Zeit, das wird in dieser Ausstellung klar, zu einem Kampffeld. Mit dem Auftrag, völkisches, rassistisches, nationalistisches Bewusstsein zu stärken.
Dass wir jetzt, 80 Jahre später, anfangen, die Geschichte der Hamburger Kulturbehörde aufzuarbeiten, ist natürlich wahnsinnig spät. Gleichzeitig wird anhand der aktuellen Debatten in Deutschland, aber natürlich auch zum Beispiel in den USA, wo der Demokratieabbau schon weiter vorangeschritten ist, eigentlich die Aktualität deutlich.
Die Historikerin Gisela Ewe blickte besorgt in die Zukunft und die Ausstellung Kultur unter Kontrolle über die Geschichte der NS-Kulturpolitik, die es im Hamburger Rathaus bis zum 10. März zu sehen, Philipp Schnee berichtete.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, hat mehr Regulierung zugunsten der Kulturwirtschaft gefordert. Er sagte im Deutschlandfunk, man könne und müsse jetzt mehr als je zuvor vernünftige Rahmenbedingungen schaffen, damit sich die Kulturwirtschaft entwickeln kann. Als Beispiel nannte er die Buchpreisbindung für Verlage und Buchhandlungen.
So ein gutes Instrumentarium haben wir für die anderen kulturwirtschaftlichen Bereiche eher nicht. Wir haben für viele davon einen ermäßigten Mehrwertsteuerbereich. Das ist auch eine sehr positive Entwicklung, aber wir haben ihn auch nicht für alle kulturwirtschaftlichen Bereiche.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann. Der österreichische Leikam Verlag stellt sein Programm in großen Teilen ein. Gegenüber unserem Programm teilte das Haus mit, es habe sich aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschlossen, keine neuen Buchprojekte im Bereich Publikumsbuch mit Schwerpunkt Literatur und Kinderbuch für 2027 und später abzuschließen. Stattdessen wolle man sich auf die anderen Programmschwerpunkte, insbesondere Wissenschaft und Pädagogik, konzentrieren. Die Literaturwissenschaftlerin Heidi Lexe sagte im Deutschlandfunk, es gehe ein wichtiger Player im Bereich der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur verloren.
Der Bereich der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur ist ja ohnehin ein sehr schmaler Bereich. Und Leikam war da eben in diesen letzten 5 Jahren ein ganz neuer Player, der bestimmte Dinge einfach noch einmal sehr nachhaltig auf den Weg gebracht hat und sehr viele Publikationsmöglichkeiten geschaffen hat für KünstlerInnen und auch ganz neue Impulse gesetzt hat in der österreichischen Verlagsszene.
Heidi Lexe, Leiterin der Wiener Stube, die sich mit der Vermittlung von Kinder- und Jugendliteratur beschäftigt. Die YouTuberin, Foodbloggerin und Unternehmerin Salia Özcan ist mit dem Deutschen Lesepreis 2026 ausgezeichnet worden. Özcan, bekannt als Sally mit ihrem YouTube-Kanal Sallys Welt, ist auch als Lesebotschafterin aktiv. Sie bringe das Lesen in die Familien, erklärte die Stiftung Lesen in Mainz. Insgesamt 16 Personen und Einrichtungen wurden in Berlin geehrt. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert. Eine Fußskizze von Michelangelo hat bei einer Auktion in New York für einen Rekord gesorgt. Die winzige Zeichnung in roter Kreide wurde für umgerechnet gut 23 Millionen Euro versteigert. Noch nie erzielte ein Werk des Renaissance-Künstlers bei einer Auktion einen so hohen Preis. Die Skizze zeigt den rechten Fuß der libyschen Sibylle. Sie ist Teil von rund 50 Studien, die Michelangelo für das weltberühmte Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle in Rom anfertigte.
Lange Zeit waren die Filme von Klaus Lempke aus den 70er Jahren vergessen, allen voran Rocker. Dabei waren sie mit ihrer so eigenen Sprache und Herangehensweise und den Laiendarstellern bahnbrechend, nämlich meist ohne Drehbuch. Nach der Jahrtausendwende gab es dann eine Wiederentdeckung und jetzt hat der Dramatiker Albert Ostermeier ihm ein Stück gewidmet, das heute Abend in München Uraufführung hatte, Munich Machine, inszeniert von Ersan Montag mit Brigitte Hobmeier in der Hauptrolle. Also ist einiges an Prominenz aufgeboten. Sie begibt sich in der Rolle des Filmemachers Lempke, diese Hobmeier, auf eine Zeitreise durch die Geschichte Münchens. Ob das jetzt ein Abgesang auf die Stadt ist oder ein popkultureller Flug ins Nirvana, das kann uns jetzt Christoph Leibold berichten. Er war als Kritiker in der Uraufführung im Residenztheater. Herr Leibold, vielleicht fangen wir mal mit dem Titel an. Munich Machine, so hieß doch mal ein Projekt des Musikproduzenten Giorgio Moroder, oder?
Ja, genau. Und die Phase, in der Giorgio Moroders Munich Disco Sound, so mit Donna Summer München fast zur Welthauptstadt der Musik kurzzeitig gemacht hat, die kommt auch vor im Stück. Auch Freddie Mercury kommt vor. Ansonsten Musik gibt's hier eher von DJ Hell so auf der Bühne. Aber diese Ära ist nur eine Episode in Albert Ostermeyers Stück. Sie haben es schon gesagt, es ist eine Zeitreise. Also die Munich Maschine ist hier eine Zeitmaschine. Es ist eine Reise durch die Geschichte der Stadt, aber keine bilderbuchartige Revue, so kein Bilderbogen, sondern ein Aufsuchen eigentlich von Auf- und Umbrüchen, die sich hier zugetragen haben, Personen der Zeitgeschichte von Brecht über Hitler bis Franz Josef Strauß, eben Donna Summer, Freddie Mercury und viele mehr treten auf. Alles Menschen mit den verschiedensten Visionen, Utopien im Guten wie im Bösen, also auch verbrecherische Ideologien. München war nun mal die sogenannte Hauptstadt der Bewegung. Gescheiterte Utopien, Stichwort die heiteren Spiele von München, die dann durch das Olympia-Attentat ja dann jeden Abbruch erfahren haben. Also sie gingen zwar dann weiter, aber da war das Heitere dann eben passé. Und eben auch Momente, die München zum Glänzen gebracht haben. Stichwort Munich Disco. Also das Stück ist eigentlich, weil Sie gesagt haben, Abgesang. Ja, es ist ein Abgesang und eine Hommage an die Stadt in einem.
Eine Hommage aber dann doch auch nochmal anscheinend gesondert an den Filmemacher Klaus Lemke, sonst würde der ja nicht so explizit erwähnt.
Ja, der ist sozusagen der Zeitreiseführer zusammen mit, ich sag's mal, seiner Muse, die heißt hier Amore, wie ein Film von Klaus Lemke. Und wir erleben Klaus Lemke als todkranken Menschen, der sozusagen einen letzten Film über München herbei fantasiert mit Amore als Kamerafrau im Schlepptau. Und zugleich führt er dabei eine Außerirdische, die in einem weißwurstförmigen UFO in München landet, durch die Zeit und durch den Raum und durch die Geschichte der Stadt. Und dabei spielt jetzt Ostermeyer im Text mit ganz vielen München-Klischees. Es ist ein total schillernder Text zwischen Ironie, Ernst, Poesie, Pathos, Sprachbarock, Sprachfuhrer, auch so Sprachspielereien im Text, die manchmal so von Ferne an fast an Elfriede Jelinek erinnern, ist gespickt mit Zitaten aus der Kultur und Populärkultur. Also diese München-Serien von Helmut Dietl werden anzitiert, das Münchner Kindl tritt auf, die Wappenfigur der Stadt München, die Bavaria, das ist die Patronin vom Freistaat, die so als riesige Statue, viele kennen das, über der Theresienwiese wacht, da wo das Oktoberfest stattfindet. Also ein vollkommen überbordender Theatertext.
Und gespielt wird dieser Klaus Lemke, dieser Zeitreisende, eben von Brigitte Hobmeier. Was holt die denn aus der Rolle raus?
Ja, da gehen so ein bisschen die Schwierigkeiten los. Also Brigitte Hobmeier kann eine ganz, ganz hinreißende Schauspielerin sein. Dass sie jetzt als Frau den Lemke spielt, hat, glaube ich, keine tiefere Bedeutung. Man hat einfach gesagt, die ist gut, die wollen wir, die kann das. Ich finde, sie bleibt etwas unter ihren Möglichkeiten, hat auch mit der Regie zu tun. Vielleicht hören wir erstmal eine kurze Kostprobe.
Und ich werde älter. Davon habe ich immer geträumt. Hier einen Science-Fiction zu drehen. Vor der Staatskanzlei landet so eine Weißwurstschüssel und dann kommen da so außerirdische Weißwürste raus. München leuchtet, es blendet, volle Blendung. Aber es ist nicht die Sonne, es ist eher wie eine Atombombe, Apokalypse, als kämen gleich die Engel auf Pferden, die Reiter. Und du musst dir so die Hand vor die Augen halten, da ist ein Wind, ein Föhnsturm, der fegt dich weg, fast alles fliegt weg, eure Klamotten. Ihr steht nackt da, die ganze Stadt ist nackt, alles strahlt. Und dann kommt da dieses Wesen.
Ja, also sie spielt das so mit leicht abgedunkelter Stimme, auch abgedunkelten Augen, hat immer fast immer eine Sonnenbrille auf. Und oft ist sie dann, sie wird zunehmend zu so einem desillusionierten Utopisten mit Anflügen von Melancholie, auch Sarkasmus. Leider dann sehr schnell eingependelt, so auf einer gleichen Tonlage. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist ein Problem der ganzen Inszenierung. Dieses eine Tonlage hat sie mit der Inszenierung gemein.
Was ist denn jenseits der Tonlage noch wesenhaft für diese Inszenierung? Ersan Montag, der macht ja auch immer das Bühnenbild selbst und ist ja auch bekannt für seine opulenten Bilder, die er da kreiert.
Ja, der mag es gern bombastisch. Wir sehen hier die Fassade von einem Wirtshaus auf der Drehbühne. Und wenn sich's dreht, dann ist dahinter so ein kathedralenartiger Raum, meistens Nebelschwaden durchzogen. Mal ist es ein Kirchenschiff, mal ist es der Schelling-Salon. Das ist eben diese Wirtschaft, wo in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts alle waren, von Brecht, Lenin bis Hitler. Meist in Schummerlicht getaucht. Und das meine ich mit einer Tonlage, nämlich auch der Ton ist sozusagen düster und schummrig. Also wo es bei Ostermeyer Poesie, Ironie, Pathos gibt, kennt Montag eigentlich fast nur Pathos. Diese Zeitreise ist fast wie so eine Geisterbahnfahrt oder ein Besuch im Gruselkabinett. Also das Münchner Kindl hat eine Sense dabei, ist der Todesengel, um Lembke zu holen. Der Schriftsteller Ludwig Thoma tritt auf wie so ein Trachtenzombie. Franz Josef Strauß hat die Flinte geschultert wie beim letzten Jagdausflug, bevor er da zusammengebrochen ist. Lenin kommt daher wie frisch einbalsamiert aus dem Mausoleum. Es gibt einen Bischof, der auftritt wie ein Horrorclown. Das ist alles groteske Überzeichnung, schön und gut, aber grotesk ist ja, also im Idealfall gruselig und komisch zugleich, irgendwie schrecklich und schräg. Hier ist es irgendwie in diesem Schummerlicht meistens nur irgendwie platt, düster, ausgewalzt, ausgestellt, finster und immer eben auf einer pathetischen, finsteren Tonlage.
Munich Machine von Albert Ostermeier. Neues Stück, neue Inszenierung von Ersan Montag am Residenztheater München. Am 10. Februar ist die nächste Vorstellung und ich sage danke, Herr Leibold.
Dankeschön.
Das Bild der USA als Land der unbegrenzten Möglichkeiten und der liberalen Grundhaltung hat spätestens seit der Präsidentschaft von Donald Trump mächtige Risse bekommen. Aber woher kommt sie denn eigentlich, diese Erzählung, in der das Leid der indigenen Völker zum Beispiel häufig ausgespart wird oder als eine Art folkloristische Dekoration der Landschaft zeigt? Das Museum Ludwig in Köln geht dieser Frage mit einer Ausstellung nach, in der kitschig bunte Fotochrome ebenso zu sehen sind wie Arbeiten aktueller Künstlerinnen. Susanne Lurwig war für Fazit in Decollecting Memories from Turtle Island.
My name is Acacia Red Elk and I'm from the Umatilla
Tribe from the Spatial. Acacia Red Elk vom Stamm der Tawasi begrüßt die Besuchenden der Ausstellung mit einem indigenen Tanz. Im Laufe der nächsten Monate wird ihre Performance als Video im Museum zu sehen sein. Bei der Eröffnung ist sie live vor Ort, tanzt in einem traditionellen Outfit, energisch und anmutig inmitten der Installation der Künstlerin Mary Watt. Der sogenannte Jingle Dance, Schellentanz, geht auf jahrhundertealte Riten zurück. Ihm werden heilende Kräfte attestiert.
Er wirkt sich auf den Boden, das Wasser, unsere Körper aus. Diese Schellen werden auf unsere traditionellen Gewänder genäht und haben heilende Kräfte. Durch den Tanz wird man zu einer Art heilendem Gefäß.
Die Schellen auf Acacia Red Elk's Kleid sind die gleichen Schellen, die auch Mary Watts Installation 13 Moons zieren. 13 unterschiedlich große Skulpturen, die wie Wolken von der Decke hängen. Sie sind aus kleinen Zinnschellen geformt und schweben leichtfüßig im Raum. Berühren, erlaubt und erwünscht.
Ich möchte, dass die Menschen sich mit den Werken auseinandersetzen können. Denn Kunst spricht im täglichen Leben alle unsere Sinne an. Aber in Museen wird sie meiner Meinung nach oft verflacht. Und besonders die Arbeiten von indigenen KünstlerInnen werden manchmal in der hintersten Ecke präsentiert. Ich wollte etwas schaffen, bei dem die Menschen Kunst als Teil ihrer Welt erleben können.
Mary Watt stammt wie Acacia Red Elk aus einer indigenen Community. Seit ein paar Jahren arbeiten die Künstlerin und die Tänzerin gelegentlich zusammen und versuchen gemeinsam ein differenzierteres Bild der USA zu zeichnen. Ein Land, das in der indigenen Gemeinschaft Turtle Island, Schildkröteninsel, genannt wird.
Eine Sache, die ich von meiner Mutter gelernt habe, ist, dass sich auf dem Rücken der Schildkröte 13 Panzer in der Mitte befinden, von denen jeder mit einem der Monde in Verbindung steht. Die Monde stehen jedoch auch in Verbindung mit saisonalen Ritualen in der Natur und in der Gemeinschaft. Ich hoffe also, dass die Besucher der Ausstellung die Monde auf den 13 Installationen erkennen. Und dass dies uns alle an unsere Verbindung zu den Zyklen der Natur erinnert.
Eine nahezu unberührte Natur zeigen auch die Fotochrome, die Ausgangspunkt der Kölner Ausstellung sind. Postkartenträume eines Landes, das so nie existiert hat, aber bis heute in unseren Köpfen fortlebt und schlicht falsch ist. Kuratorin Miriam Zwast.
Weil diese Bilder hochkonstruiert sind, sie sind retuschiert, sie sind über Jahre und Jahrzehnte immer wieder umgeformt worden, um der Tourismusindustrie zu dienen. Den Menschen, die vielleicht noch keine Kamera hatten und die ein Album anlegen wollten von ihrer Reise durch die USA zu den Nationalparks. Die haben diese Fotochrome gekauft und gesammelt.
Zu sehen sind glasklare Flüsse, sprudelnde Geysire, imposante Felsformationen und eine Landschaft, die unberührt scheint, bis der Mensch der weiße Mensch sie sich untertan gemacht hat.
Es gibt tatsächlich eine Aufnahme eines Hotels, das in einer traditionell indigenen bewohnten Gegend aufgebaut wurde. Und dieses Hotel hatte ursprünglich keine Fahne auf dem Dach stehen. Und in der Postkartenversion des gleichen Bildes, da kann man ganz schön erkennen, wie nachträglich retuschiert wurde. Nicht nur gibt es auf einmal Wolken, die vorher nicht da waren, sondern eben auch eine sehr große US-amerikanische Flagge, die nun vom Dach weht.
Wie so häufig bei Fotos erzählen die Dinge, die nicht zu sehen sind, die eigentliche Geschichte. Es sind die ursprünglichen Bewohner, die nicht gezeigt werden. Ihre Häuser, ihr Lebensstil, der nicht zu sehen ist oder nur in stark idealisierter Form, dargestellt durch den kolonialen Blick. Arbeiten der Künstlerin Wendy Redstar setzen hier einen ironischen Gegenpunkt.
Wir haben eine Landschaft in ja geradezu kitschgrellen Farben. Davor hat sie ausgeschnitten aus Pappe und mit Tesafilm daran geklebt, kleine Rehe und Häschen. Und sie selbst ist in ihrer indigenen Kleidung, sitzt sie und guckt ziemlich kritisch in die Kamera und sagt, ach, das ist das Amerika, das ihr wollt, ich geb's euch, aber ich reflektiere das und ich halte euch den Spiegel vor.
So wie unser aktuelles USA-Bild gerade stark ins Wanken gerät, sollten wir auch beim Blick in die Geschichte genauer hinsehen. Wir sollten hinter das alte Narrativ blicken, um die Dinge wirklich zu verstehen, meint auch Mary Watt.
We need to look deeper beyond that kind of historical narrative to understand things more.
Die Kölner Ausstellung hält uns den Spiegel vor, ohne uns zu belehren. Sie fordert uns auf, den alten Bildern der Postkarten-Idylle von einst stärker zu misstrauen und danach zu suchen, was nicht direkt ins Auge springt.
Susanne Lurwig über die Ausstellung Decollecting Memories from Turtle Island zu sehen bis zum 8. November im Museum Ludwig in Köln. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Heute hat Klaus Pokatzki die Feuilletons von morgen Samstag gelesen.
Daniel Günther durfte sagen, was er gesagt hat, erfahren wir aus der Süddeutschen Zeitung. Das Land des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten war nämlich vor dem Verwaltungsgericht angeklagt worden von dem Online-Portal News. Über das hatte der CDU-Politiker in der Talkshow von Markus Lanz Anfang des Jahres gesagt, wenn ich mir News-Artikel angucke, mit denen ich irgendwas zu tun habe, da stimmt in der Regel nichts drin. Das ist einfach vollkommen faktenfrei. Und so wurde das Land Schleswig-Holstein von News verklagt. Die Anwälte von News sehen darin eine Verletzung des Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebots, das einem Ministerpräsidenten obliege. Deswegen richteten sie ihre Klage direkt gegen das Land, schreibt nun Wolfgang Janisch in der Süddeutschen. News ist übrigens ein Online-Portal, das von AfD-Anhängern sicherlich außerordentlich begeistert konsumiert wird, um es diplomatisch auszudrücken. Der Kulturpressebeschauer möchte ja nicht auch noch vor Gericht landen. Günther habe sich als Parteipolitiker geäußert, nicht als Ministerpräsident, fasst Wolfgang Janisch das Urteil des Verwaltungsgerichts zusammen, das die News-Klage somit abwies. Und dann wird uns spannend erklärt, dass Amtsträger, wie ein Ministerpräsident oder Bundesminister, tatsächlich in ihrer öffentlich geäußerten Meinungsfreiheit eingeschränkt sind und nicht dieselben Rechte haben wie in ihrer Funktion als Parteienvertreter oder ihrer Rolle als Privatpersonen. Der Grund dafür liegt in der komplizierten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Demnach haben Politiker mit offiziellen Ämtern zwei verschiedene Identitäten. Und das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel in der Vergangenheit gerügt, wenn Bundesminister in einer Pressemitteilung oder auf der Homepage ihres Ministeriums scharfe Kritik an der AfD übten. Wer als Amtsträger und Politiker spricht, sollte vorsichtshalber signalisieren, welchen Hut er oder sie gerade aufhat, empfiehlt Wolfgang Janisch in der Süddeutschen. Drei Seiten vorher blicken wir wieder mal in ein Land, dessen Präsident gar nicht auf die Idee käme, dass ihm irgendjemand das Recht absprechen könnte, einfach alles, aber auch alles zu sagen, was er will. Er möchte ein Weltkaiser sein, steht als Zitat in der Überschrift, und wer kann damit nur gemeint sein? Trump verhält sich wie ein Diktator, sagt der Politikwissenschaftler Robert Kagan im Interview. Er möchte ein Weltkaiser sein. Robert Kagan war Politikberater in mehreren amerikanischen Regierungen, der Demokraten wie der Republikaner. Als Trump 2016 Spitzenkandidat der Republikaner wurde, trat Kagan aus der Partei aus, so die Süddeutsche. Es gibt keine NATO mehr. Trump hat sehr deutlich gemacht, dass er niemanden verteidigen wird, sagt Robert Kagan. Ich kann nur hoffen, dass Deutschland einen Weg findet, mit seinen Nachbarn in Europa zusammenzuarbeiten. Mag sein, dass viele ein zu mächtiges Deutschland immer noch beunruhigt. Aber Deutschland ist derzeit die führende liberale Macht und hat die Aufgabe, den Liberalismus in der Welt zu verteidigen. Da müssen wir uns aber warm anziehen. Woran festhalten in einer Welt, die mehr und mehr aus den Fugen gerät? An der Wärmflasche, rät uns die Tageszeitung Taz in bitterkalten Zeiten. Die Wärmflasche ist nicht nur Mini-Heizung, sie ist Entspannungshelfer und Geborgenheitsspender, schreibt Laura Cartoni. Woran festhalten, wenn einen die Nachrichten mal wieder in den Schleudersitz verfrachten? An der Wärmflasche. Und die kann selbst bei einer Kulturpresseschau mit dem Möchtegern-Weltkaiser helfen.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.